Das letzte Mal hat die liebe Julia mir schon einiges über Data Storytelling beigebracht. Und heute wird sie uns erzählen, wie ihr mit einer Geschichte euer KI-Projekt an zwei Türstehern im Gehirn eures Stakeholders, eurer Stakeholderin vorbeibekommt in Richtung eines Sponsorings und vor allem in Richtung einer guten und realistischen Erwartungshaltung.
Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei Unfuck Your Data, dem wahrscheinlich coolsten deutschsprachigen Data-Podcast. Und ja, ganz so deutschsprachig wird es heute mal wieder nicht, denn meine heutige Gästin ist keine Bundesrepublik-Einwohnerin und auch Landsfrau, spricht aber Deutsch bzw. eben Österreichisch. Sie war schon mal hier und Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig zuhören, kennen sie schon. Bei mir ist Dr. Julia Zugriegel, die heute auch wieder ein ganz spannendes Thema dabei hat. Und damit, liebe Julia, möchte ich dir über die Gelegenheit geben, all jenen, die die erste Folge nicht gehört haben, dich mal vorzustellen. Wer bist du und was machst du?
Danke, Christian. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Mein Name ist Julia Zugriegel. Ich bin Host und Trainerin im Data Story Lab. Wir helfen Datenexpertinnen und Datenexperten dabei, ihre Datenprojekte besser zu kommunizieren, Data Stories zu erzählen, Leute ins Tun zu bekommen, ihre KI-Anwendungen, ihre BI-Reports geused zu bekommen, Entscheider mit auf die Reise zu nehmen, in eine KI-Initiative etc. Also es geht um die Kommunikation von komplexen Themen, von Datenthemen. Das ist mein Steckenpferd.
Und jetzt haben wir ja ein Thema, was gerade die letzten, ich glaube, 15 Monate oder 16 oder 18 Monate komplett wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, nämlich das Thema KI, was ja irgendwo auch ein Datenthema ist. Aber darum soll es jetzt heute mal nicht gehen, um die Daten unter einem KI-Thema, sondern du hilfst ja Datenexpertinnen und Experten dabei, Daten besser zu kommunizieren, Datenprojekte besser zu kommunizieren. Und da hat natürlich die KI bei dir wahrscheinlich auch Einzug erhalten in deinen Alltag, so wie in den Alltag von jeder Datenexpertin und jedem Datenexperten.
Ja, auf unterschiedlichen Ebenen, aber wahrscheinlich wird es so nicht so viel, wie man sich vielleicht erwarten könnte. Mhm. Wir verwenden natürlich auch ChatGPT als Kreativitätstechnik, um zu schauen, okay, wie können wir denn Geschichten interessanter gestalten. Aber letzten Endes ist eben auch das Thema Data Storytelling, Datenkommunikation, Kommunikation von Mensch zu Mensch ein zutiefst menschliches Thema und die eigentliche Aufgabe, eine Geschichte zu erfinden, empathisch zu sein. Ja, die Leute abzuholen dort, wo sie jetzt tatsächlich stehen, das kann die KI heute nicht. Und ich glaube auch, dass das sicher nur eine Weile dauern wird, wenn es jemals soweit ist, dass die KI, also eine dieser Technologien, tatsächlich übernehmen kann.
Ja, sagst du auch so schön, die KI gibt es ja an und für sich auch schon mal noch gar nicht. Es sind immer nur verschiedene Tools.
Das eine Label ist so eines unserer großen Probleme, tatsächlich. Also vielleicht werden wir da heute auch noch drüber sprechen. Ich lasse mich überraschen.
Ja. Und wir haben uns ja gesagt, wir gehen jetzt mal in das Thema Erwartungsmanagement ran, denn ich sag mal, wie bei jedem Datenprojekt, hast du ja auch letztes Mal schön gesagt, Erwartungsmanagement ist auch Teil jedes Datenprojekts, so den Entscheiderinnen und Entscheidern rüberzubringen, hey, was passiert denn eigentlich in diesem Datenprojekt? Was springt dabei für euch raus? Und wie siehst du jetzt bei euch im Data Story Lab das mit KI? Ist das quasi das Gleiche oder erwarten euch uns oder die Datenexperten und Experten da noch andere Herausforderungen, wenn man eben diese Erwartung an diese KI-Projekte jetzt zusätzlich noch managen wollen, müssen, dürfen?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich lege mal los und du bremst mich sicher, wenn ich in die falsche Richtung abbiege. Wenn wir heute im Unternehmen über ein KI-Projekt sprechen, es wird eine KI-Initiative gestartet oder der Geschäftsführer kommt von der Konferenz und sagt, ja, wir brauchen die KI jetzt auch, dann reagieren die Menschen unterschiedlich drauf. Die einen meinen, endlich, die KI wird all unsere Probleme lösen. Mhm. Und die anderen meinen, die KI wird uns den Job kosten, wir haben da ein Riesenproblem. Das sind so Grunderwartungen, die im Raum stehen und die auch psychologisch, eine Fundierung haben. Nämlich, wir können uns die Zukunft mit oder ohne Technologie, die Zukunft im Generellen als Menschen, diese Extremszenarien vorstellen. Also nur absolut. Also entweder absolute Allmacht, die KI wird alle unsere Probleme lösen, oder absolute Ohnmacht, wir können das nicht steuern, die KI wird uns vernichten in irgendeiner Form. Und das Schräge ist, unser Gehirn kann sich sogar beides gleichzeitig vorstellen.
Ja? Okay.
Sie wird alle unsere Probleme lösen, indem sie uns alle umbringt, keine Ahnung, ja, vielleicht ist. Aber okay. Wovon ich natürlich nicht ausgehe, bitte Gorschen, aber das tatsächlich Verrückte ist, dass sich unser Gehirn alle möglichen Szenarien, die da dazwischen liegen, nicht selbstständig vorstellen kann. Das heißt, um realistische Zukunftsbilder, um realistische Erwartungen zu den Menschen zu geben, muss man sie an die Hand nehmen und auch so Zukunftsvisionen, praktische, eigentlich für sie gestalten, ihnen erzählen, damit sie auch vertrauensvoll, durchaus kritisch, aber vertrauensvoll, sich mit der Technologie auseinandersetzen können und sich überhaupt auf die Reise wagen.
Okay, das heißt, ich glaube, diese Situation, die du beschrieben hast, dass der Vorstand oder der Geschäftsführer von irgendeiner Konferenz zurückkommt und sagt, mein Geschäftsführer in einem anderen Unternehmen oder am Golfplatz den getroffen, die machen jetzt was mit KI, jetzt müssen wir auch schnell was machen. Ich glaube, die haben ganz viele von uns schon in der ein oder anderen Ausprägung erlebt.
Kommt öfters vor, ne? Ja.
Ja, genau.
Aber das ist auch eben dieses eine dieser großen Gründe, warum eben, wenn es ein Hype auftaucht, so Hypes immer so total abheben, so hypige Themen. Ja. Weil wir eben total auf das Aufspringen, neue Technologie kommt, das wird alles super, das wird all unsere Probleme lösen. Aber auch einfach, wenn wir es uns nicht im Detail vorstellen können, ja, was das bedeutet. KI ist ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Technologien. Ja. Und dann kann man auch mit Daten allein, mit oder ohne KI, schon viele Business-Probleme lösen. Und ein Thema, und das ist vielleicht jetzt schon wieder das nächste Thema, wo ich eigentlich sehr zuversichtlich aktuell bin, ist, wir haben 2023 sehr uns in diesem Hype fortbewegt, sind in diesem Hype geschwommen. Wir sehen, dass es immer alles schneller geht und wir tun uns schwer, den Technologiesprüngen wirklich nachzukommen. Und was ich jetzt 2024 merke, ist, dass die Leute erstens ihre ersten Schritte mit GenAI, aber natürlich auch mit Predictive AI probiert haben und jetzt so draufkommen, so ein Stück weit, es hilft uns in einem bestimmten Bereich, aber es kann nicht alles lösen. Es kommt so der erleuchtende Moment, dass wenn wir mit der KI arbeiten oder wenn uns die helfen soll, dann müssen wir zuerst einmal uns überlegen, was ist denn überhaupt, wo wollen wir denn eigentlich hin, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Ja? Wo soll es hingehen? Und diese Rückbesinnung auf, wo möchte ich denn mit meinem Business eigentlich hin als Start für jedes KI-Projekt? Das ist eigentlich der Schlüssel und da freue ich mich, dass wir jetzt da allmählich, wir sagen, das sind so die Early People, die über dieses Thema sprechen, aber dass wir dieses Bewusstsein in den Mainstream bekommen. Es wird übers Jahr und spätestens bis 2025 sein. Und dann können wir auch wieder realitätsnäher über diese Technologie und ihre Anwendungsfälle sprechen.
Das heißt ja, habe ich ja auch so gesehen, also 2023, wie du sagst, sind wir auf dieser Hype-Welle geschwommen. Und für mich ist so, es war so Anfang 24, so Januar, Februar ein bisschen so dieser, ich nenne es jetzt mal KI-Hangover, also so der Kater, wo dann, ich muss immer noch meine E-Mails selber schreiben, ich muss doch noch einen Text selber verbessern, so das, was man sich damals als ChatGPT die ersten Videos rauskamen, wo das in 0, nichts tolle Sachen gemacht hat, das ist gar nicht eingetreten. Für den Alltag von ganz vielen Leuten hat es gar nicht so viel verändert, weil, habe ich auch eine Hypothese, warum, aber du hast auch gesagt so, und jetzt kommen wir dahin, wie wir sinnvoll mit KI arbeiten können. Also wenn es eben, und das war ein Punkt, den möchte ich nochmal rausstellen, wie du gesagt hast, wenn meine KI sinnvoll meine Geschäfts- oder Business-Ziele unterstützt und nicht einfach, sag jetzt mal, mit dem KI-Hammer auf jedes Problem, was ich im Unternehmen finde, eindreschen unter der Annahme, es sei schon ein Nagel. Wie ist so dein Gefühl, kommen wir da jetzt hin, das realistisch zu managen? Wie kann jetzt eine KI wirklich meine persönlichen, also jetzt nehmen wir mich als Christian als Beispiel, meine Ziele unterstützen und eben nicht, dass der Christian jetzt mit ChatGPT auf irgendwas eindrischt und denkt, so, wird schon passen.
Ja, also ich würde jetzt den Christian schon mal eindreschen lassen, er soll seine Energien doch irgendwo kanalisieren, das ist in Ordnung. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Perspektive ein bisschen wechseln und sagen so, von deinen Zuhörern sind sicher einige unserer Kollegen eben auch Datenexperten, die vielleicht Data Science Initiativen in Unternehmen leiten. Ja? dann ist es auch unsere Aufgabe als Datenexperten, als CDOs, als Analysten im Unternehmen mit diesen Erwartungen zu arbeiten, die die Leute haben. Erstens einmal den Entscheidern Orientierung zu geben, dass eben so diese hohe Erwartung, wir stellen jetzt 10 Data Scientists ein oder weiß ich nicht, haben jetzt eine ChatGPT-Lizenz für alle oder was auch immer da diese Meinungen gerade sind. Von dem muss man sie wegholen und auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, dass man auch die zukünftigen User abholt und sagt, okay, ja, die KI wird euch jetzt nicht alle umbringen, die KI wird nicht euren Job wegnehmen. Und deine nächste Frage ist sich, wie macht man das?
Ja. Also ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist auch so, dass dieses Hands-on, wie mache ich es? Weil ich glaube, ich würde jetzt mal unterstellen, dass ganz viele Leute genau davor standen. Was du beschrieben hast, ist jetzt wieder dieses Bild zwischen diesen beiden Extremen. Auf der einen Seite zu sagen, ja, das ist jetzt nicht die Allmachtlösung, lieber CEO, wirf jetzt einfach mal mit ChatGPT oder OpenAI-Lizenzen um dich und das Problem löst sich von alleine. Auf der anderen Seite auch den Leuten zu sagen, nee, nur weil der jetzt diese Lizenzen bestellt hat, geht ihr nicht übermorgen alle stempeln, sondern irgendwie dieses realistische Bild zu schaffen. Hands-on, was muss ich machen, damit eben dieses, das hast du eingangs wieder sehr schön beschrieben, zwischen Allmacht und Ohnmacht. Wie kommen wir zu diesem realistischen Korridor, den wir ja treffen wollen, um doch ein Stück weit das Potenzial von der Technik zu heben?
Ich hätte einen Use Case für dich mitgebracht und für die Zuhörer.
Das ist immer das Beste.
Und zwar, stell dir vor, du bist Data Scientist in einer Vertriebsorganisation. Oder du arbeitest für eine Vertriebsorganisation. Und es ist ein klassischer Vertrieb, die Vertriebsmitarbeiter fahren von Kunden zu Kunden, arbeiten in dem Job sehr lange, haben sehr viel Erfahrung, waren meistens auch sehr erfolgreich, aber der Markt wird schwieriger und irgendwie, ja, es ist Sachgeschäftsmachen. Also Geld zu verdienen.
Ich habe es verstanden.
Kleine Übersetzung. Ja, du bist der Insider, ne?
Genau. Ich bin jetzt Teilzeit-Österreicher.
Und zwar ist es so, dass wenn man dann sagt, so, wenn man als Data Scientist dann in die Vertriebsabteilung kommt, weil der Vertriebsleiter hat gehört, hey, das mit der KI, wir tun alles nur automatisieren, wir brauchen dann irgendwann unsere Leute gar nicht mehr und die KI wird unser ganzes Geschäft machen und wir werden die Marktteilnehmer ja vom Markt fegen und gleichzeitig werden sich die, also das ist vielleicht die Erwartung vom Vertriebsleiter und dann wird der Data Science Lead wahrscheinlich erkennen, und die Vertriebsmitarbeiter, die 20 Jahre im Business sind, die sagen ganz berechtigt, na, also ich kenne meine Kunden wirklich. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man das jetzt an? Ja? Auf der einen Seite, und wie soll ich sagen, da erzählen wir gerne Geschichten und helfen den Leuten, wirklich Geschichten zu formen. Vielleicht können wir auf diese Wirkungsweise von Geschichten später auch nochmal eingehen. Aber wir erzählen dann die Geschichte von einem Vertriebsmitarbeiter, der zuerst natürlich auch Vorbehalte hatte gegenüber dieses KI-Tool. Sagen wir, es wäre ein Recommender-System, das mir empfiehlt, welchen Kunden ich denn als nächstes anfahre, was ich dem Kunden als nächstes anbiete. Und da ist natürlich auch die Frage, was so allgemein, welche Erwartungen kann man an so ein System haben versus an einen Vertriebsmitarbeiter. Und da muss man halt schon jetzt ganz klar realistisch sagen, der Vertriebsmitarbeiter wird im Einzelgespräch in seinen Kundenstamm gut kennen. Der wird wahrscheinlich nach 20 Jahren schon ein bisschen betriebsblind sein und vielleicht manche Muster im, so im allgemeinen Verhalten von Kundengruppen nicht so klar sehen. Und er wird auch wahrscheinlich nicht sehen, wie sich der gesamte Kundenstamm entwickelt oder wie sich Verhalten über den gesamten Kundenstamm entwickeln.
Weil er wahrscheinlich seinen Ausschnitt hat. Wie du sagst, er hat jetzt, sagen wir, von den 200 Kunden hat er halt 20 und er sieht vielleicht in seinem noch was, aber er kann schwer drüber hinaus gucken.
Genau.
Und wie du sagst, ist ein Stück weit betriebsblind geworden.
Genau. Und da kann sicher der Vertriebsmitarbeiter Hand in Hand mit so einer Technologie einfach effizienter werden und für sich selbst auch die Arbeit leichter machen. Ja? Ich glaube nicht daran und ich hoffe, es wird mich keiner virtuell steinigen, wenn dieser Podcast rauskommt, aber ich glaube ganz fest daran, dass der Vertrieb immer eine von Mensch-zu-Mensch-Ebene bleiben und sein wird. Und deswegen glaube ich nicht, dass die KI in einem Vertrieb die Vertriebsmitarbeiter ersetzen wird. Es kann sein natürlich, dass da durch Effizienzsteigerung sich was verschiebt. Aber diese Ängste kann man den Leuten gut nehmen. Und deswegen muss man die Leute in die Hand nehmen und ihnen eine Geschichte erzählen. Zum Beispiel eines Early Adopters meines Recommender Systems, ja, der vielleicht vorher auch Vorbehalte hatte und dann in einer Notsituation, also ein Freitagmittag, das Wochenende ruft, die Frau ruft schon an, wo bleibt er denn? Keine Ahnung. Und auf einmal muss aber noch ein Problem gelöst werden bei einem Kunden oder es ist die Vertriebszahlen der Woche stimmen noch nicht und ich muss noch ein Geschäft machen, bevor er heimgehen darf. Ja, in dieser Situation nimmt er sich dann das Tool zur Hand und schaut einmal nach, was spuckt denn das aus und er probiert es aus und hat tatsächlich so einen Verkaufserfolg. Ja? Die Geschichte ist auf einer sehr intensiven Detailebene natürlich, da kann ich jetzt nicht reingehen, weil es natürlich die Geschichte oder diese Geschichte auch immer öfter, wie soll ich sagen, bei einigen unserer Kunden natürlich erzählt werden in unterschiedlichen Varianten. Mhm. Tatsächlich geht es dann darum, eben die Leute mit dieser Geschichte dort abzuholen, wo sie stehen, nämlich bei ihren Vorbehalten und eben die Geschichte eines Early Adopters zu erzählen, der Vorbehalte hatte, der dann erste Erfolge hatte, der vielleicht auch dann wieder doch nur, wo sie dann doch noch in der Geschichte irgendwie abzeichnet, mit seinen Erlebnissen, die KI funktioniert doch so gut, vielleicht ersetzt mich die irgendwann und dann zeigen wir aber, was denn eigentlich die wirklichen Benefits, die wirklichen Erfolgsfaktoren von diesem Vertriebsmitarbeiter, von der menschlichen Arbeit ist oder auch diese Aspekte, wo sich der Mensch durch, also wenn man Routinen automatisiert, wo sich der Mensch in der Arbeit besser verwirklichen kann, da erzählen wir diese Geschichte und ermöglichen so auch ein Zukunftsbild, das man verstehen kann, mit Verstand nachfühlen kann und da auch eine bestimmte psychologische Sicherheit in die Zukunft gerichtet erzeugt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so theoretisch, aber das ist auf jeden Fall einer dieser einfachen Hacks, die eigentlich ganz unwissenschaftlich, ohne Rocket Science, es ermöglichen, dass wir ein KI-Tool, auch eine gesamte KI-Initiative auf den Boden der Realität holen und so konkret machen, dass die Leute mitgehen und auch mitgehen wollen. Einer dieser Schlüssel ist, dass nicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich weitersprechen soll oder ob wir ins nächste Thema gehen.
Ich habe noch so einen 386er-Chip im Kopf, weißt du, ich bin so ein bisschen älter.
Ich hörte die ganze Zeit so ein Du.
Genau. Also
Modem-Geräusche, das bist du.
Für mich. Okay. Genau, ja. Das ist nicht das Modem. Alles in meinem Kopf.
Okay.
Ich finde es total cool, plastisch, also auch greifbar durch diese Geschichte und auf den Punkt, warum wirkt eine Geschichte, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber das heißt wirklich konkret, wenn du sagst, denen zeigen an dem Alltagsbeispiel, weil wenn du in eine Vertriebsorganisation reingehst, denen nicht kommen mit, wir haben da einen Prozess automatisiert, der irgendwie eine Bruchwahrscheinlichkeit von Schrauben an der Maschine vorhersagt, sondern reingehen mit einem Beispiel aus deren Alltag. So deine Kollegin, dein Kollege könnte das so machen. Also wirklich in den Alltag der Menschen, die du mitbewegen willst, ein Bild nehmen. Also was eine Erinnerung weckt an ein Bild, was sie kennen, aber jetzt auch diesen Ausblick gibt, wie könnte das zukünftig aussehen. Eben wenn du das Tool einsetzt und nicht überspitzt gesagt, du sitzt dann nur noch auf dem Sofa, hast die Beine oben und guckst am Smartphone, wie viel die KI für dich Umsatz generiert, sondern die KI hilft dir dabei, den Teil deines Jobs, den du eigentlich gerne machst, nämlich zu deinen Kunden zu fahren als Vertrieblerin und Vertriebler, mehr Zeit dafür zu haben, den coolen Teil zu machen und dieses nervige, ich sage mal nervige raussuchen, was könnte der denn jetzt kaufen, das nimmt sie dir ein Stück weit ab.
Ja, und wozu wir üblicherweise neigen als Datenexpertinnen, als Menschen, die rational und logisch denken oder die natürlich auch die technischen Finessen ihrer Anwendungen kennen, ist, wir zählen die Vorteile auf. Ja, technische Vorteile, vielleicht auch ökonomische Nutzenvorteile, die wir haben. Ja, aber das Traurige ist leider, dass unser Gegenüber das oft gar nicht verarbeiten kann, weil es zu viel Information ist, weil es zu komplexe Information ist, weil wir es nicht fühlen können. Und es fühlen können, das klingt jetzt natürlich in einem Data-Podcast ja ein bisschen fehl am Platz, aber ich lade alle Zuhörer natürlich auch ein, auch mal den Gedanken loszulassen, dass wir einfach wirklich rationale Wesen sind. Wir können auch aus biologischen Gründen Entscheidungen nur gekoppelt mit Emotionen treffen und deswegen müssen wir eben diese Zukunftsbilder auch mit emotionalen Aspekten versehen, damit unser Gegenüber versteht und damit wir die Leute in die KI-Initiativen mitgehen lassen können und dass sie einfach mit positiven, nicht überschwellenden Erwartungen, aber positiven Erwartungen ins Tun kommen, ihr Verhalten ändern, Routinen ändern, unseren Anwendungen einfach mal eine Chance geben.
Das heißt, wie du sagst, eine Emotion plus dann eben diese Rationalität koppeln, weil am Ende des Tages wird gerade im Business-Kontext irgendwo jemand auch mal eine Entscheidung zumindest angelehnt an wirtschaftliche Faktoren treffen wollen, die ja in Zahlen darstellbar sind, aber man muss es koppeln, damit du die Leute mitnimmst. Und jetzt die andere Frage, du hast gerade gesagt, nicht überbordernd. Wenn ich jetzt so eine Geschichte ja zu euphorisch erzähle. Ich gebe jetzt mal so ein Märchenbeispiel, dass halt hier der Ritter alleine mit dem Schwert den Drachen erschlägt und die Jungfrau rettet. Also wie verhinderst du, dass das jetzt jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin denkt, oh, ich habe jetzt hier Excalibur und kann jetzt die Welt erobern? Wie bringst du es wieder auf eine realistische Ebene?
Ich frage mich jetzt, was die beste Antwort ist, aber also wir formen die Geschichten schon immer so. Also vielleicht sprechen wir zuerst nochmal, was deine gute Erwartungslevel sind. Du hast das schon angesprochen. Ja. wenn man zum Beispiel ins Kino geht und vorher die Rezension liest, ne, ja, eines Filmes, und der Film wird in den Himmel gelobt. Ja? Und dann denkst du, ja, wow, den Film muss ich sehen. Und dann sitzt du da drinnen und denkst dir, ach komm doch. Ja? Es geht mir so, ich habe vor einiger Zeit mal allen empfohlen, den Film Gentleman vom, wie heißt er denn, vom Ritchie, vom Ex-Mann von der Madonna. Guy Ritchie.
Ja. Guy Ritchie, ja.
Der Film hat bei mir eingeschlagen. Es war phänomenal und ich habe allen gesagt, schaut euch diesen Film an. Was Besseres werdet ihr in eurem Leben nie sehen. Und die haben es alle nicht gut gefunden. Ja, ich hätte ihnen sagen müssen, hey, du, das ist eher ein guter Film, schau den mal an. Also es geht eben um das, wie schüren wir die Erwartungen und wie ist es dann, wie nehmen wir die Delivery wahr, also das Ergebnis, das wir dann bekommen. Und tatsächlich ist es eben auch in dieser KI-Welt so, und da möchte ich meine Kollegen, unsere Kollegen, die vielleicht auch im Publikum sitzen, schon an der Nase nehmen, wir versprechen den Leuten schon sehr viel. Mhm. Ja. Und das, nicht erst seit 2023, sondern genau das Gleiche, die gleiche Welle haben wir gehabt 2016, 2017, wie so die ersten irgendwie Predictive gemacht haben. Dann auch schon mit Machine Learning, also die ersten, wo es halt irgendwie ein bisschen so angekommen ist. Ja, ich meine, in Österreich kommt immer erst 2 Jahre später an, als in Deutschland, vielleicht war das bei euch schon früher.
Im deutschen Mittelstand noch nicht. Da kommt es ja, 26.
Ach du, sei nicht so hart. Aber tatsächlich, da haben wir es auch schon gesehen, dass man im Endeffekt rausgegangen ist und überall, wo KI dran gestanden ist im ersten Moment, haben es die Leute einem aus den Händen gerissen und die Leute, denen wurde sehr viel versprochen. Und dann 2018, 2019 sind dann die ersten zu uns gegangen und haben gesagt, hey du, oder ja, wie können wir denn jetzt das Thema KI den Leuten verständlich machen, weil sie wollen es nicht mehr. Ja, die Frage ist gerade auch im aktuellen Hype, wie viel wollen wir den Leuten versprechen oder holen wir die Leute da in ihrem täglichen Tun ab und sagen, hey, probier das doch mal, es könnte helfen mit einer realistischen Einschätzung. Wohlweislich, es ist oft schwierig ist zu schätzen, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt irgendeine Prozessautomatisierung oder weiß nicht, Reisekostenabrechnung. Was sind denn so die klassischen Use Cases, wo man sagt, man backt einmal kleine Brötchen, es ist eh schwierig genug, aber man sagt, okay, man tut sich mal die lästigen Prozesse wegautomatisieren, was das wirklich dann praktisch heißt, das weiß man meistens erst später, wie viel das man wirklich geschafft hat.
Das heißt aber auch für mich so an der Erwartungshaltung, das Wichtige, vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber das Wichtige ist gar nicht zu sagen, ich treffe genau diesen Korridor oder wie gut oder schlecht es wirklich ist, ist gar nicht der entscheidende Faktor. Entscheidender ist, wie ist das Delta zu deiner Erwartungshaltung? Ja. Also wie du es so schön mit dem Film gesagt hast, wenn der Film, ich sage mal, 90% toll ist und ich gehe aber rein mit 100% toll, dann habe ich 10% Delta. Und dieses Delta wird einfach negativ wahrgenommen. Dahingegen, wenn der Film 45% gut ist und ich bin aber reingegangen mit 20% gut, dann nehme ich ihn als viel positiver wahr, weil das Delta einfach zu meiner Erwartungshaltung positiv war.
Mhm. Und halte ich fest, der Fachbegriff dafür ist Confirmation, Disconfirmation Paradigm. Wenn du es googeln möchtest, bitte sehr, dann kannst du vertiefen. Aber das war es dann auch schon wieder. Also das ist im Endeffekt, ja.
Aber das heißt, es ist tatsächlich, es gibt diesen Effekt, der sagt, es ist gar nicht so wichtig, wie gut oder schlecht das Endergebnis wirklich ist. Viel wichtiger ist, wie hoch ist die Abweichung von deiner Erwartungshaltung im Positiven wie im Negativen.
Ja, genau.
Und das heißt aber auch zum Mitnehmen für alle da draußen, manchmal kann dann Tiefstapeln auch besser sein bei einem KI-Projekt, weil wenn du die Erwartungen von den Stakeholderinnen und Stakeholdern dann übertriffst, wird das Projekt eher positiv wahrgenommen, auch wenn der Effekt per se gesehen gar nicht der riesige Hebel ist, aber du hast einen Erfolg und die Leute nehmen das als positiv wahr.
Na, es ist nämlich auch das Thema, schau, wenn ich sage, okay, du jetzt grundsätzlich Tiefstapeln mit meinem KI-Projekt oder was es kann,
ja,
dann habe ich oft das Problem, dass ich vielleicht ein Budget nicht bekomme. Und auf diese Frage, was ist die richtige Dosierung, wie gehe ich da richtig vor, habe ich keine Antwort jetzt. Das kann man nicht pauschal sagen. Aber tatsächlich ist es oft so, dass man als Stilmittel vielleicht eben auch dieses nicht überbordende Erwartungen schürfen, einfach auch als Erfolgsinstrument einsetzen kann.
Ja, also stimme ich zu. Ich glaube, dass, wie gesagt, wenn du reingehst und sagst, okay, das spart mir jetzt ein bisschen Arbeit, dann wird jeder CEO, CFO sagen, ja, für das bisschen mache ich jetzt kein KI-Budget auf. Also außer er hat dann wieder am Golfplatz jemanden getroffen, wegen dem er jetzt einen KI-Prototypen braucht. Jetzt hast du vorhin ein Thema aber noch angerissen und das würde mich noch brennend interessieren. Du hast gesagt, ihr erzählt es mit Geschichten, ihr bringt es mit Geschichten rüber, eben greifbar aus der Lebensrealität der Leute. Julia, warum wirken denn diese Geschichten so, wie sie wirken?
Tatsächlich ist es so, dass wenn wir mit Fakten oder auch mit Zahlen, Daten, Fakten auf die Leute zukommen, dann wir wollen ja gerne, ja, glauben wir, wir sind rationale Menschen und wir als Datenexperten meinen wir das ja auch ernst und wie soll ich sagen, wollen objektivierbare Entscheidungshilfen schaffen, hergeben. Ja, das ist ja unser großes Ansinnen, wo wir auch gut drinnen sind. Nur der nächste Schritt eben, dass wir dann glauben, okay, mit diesen Zahlen, Daten, Fakten können wir auch wirklich überzeugen. Das ist einfach zu kurz gegriffen. Da fehlt einfach noch die letzte Meile, dass wir den Leuten unsere komplexen Themen, unsere Zahlen, Daten, Fakten, unsere KI-Projekte verständlich machen. Und tatsächlich ist es so, dass unser Gehirn, wenn es auf eine Zahlen, Daten, Fakten-Information trifft, man von Haus aus auf Widerstand schaltet. Ja, es kann gar nicht anders. Okay. Unser Gehirn hat so einen bestimmten Filtermechanismus, wo alle Informationen, die man sieht, hört, tagsüber riecht, schmeckt. Unser Gehirn wäre total überlastet natürlich, wenn all diese Reize ins Gehirn vordringen würden und wir uns über alles logisch Gedanken machen würden. Ja, das Gehirn würde explodieren, da wird gar nichts mehr gehen und wir wären gar nicht überlebensfähig.
Genau, es kommen so viele Einflüsse raus, die müssen mal vorgefiltert werden, damit du es überhaupt greifbar wirst, weil sonst, ich habe es auch mal gelesen, man weiß gar nicht, wie viele tausende Impressionen gleichzeitig in der Sekunde alleine dadurch, dass ich jetzt gerade, ich sage es mal plakativ, alleine dadurch, dass ich in meinem Hintern jetzt auf diesem Stuhl hier sitze, kriege ich von dem Stuhl ja schon auf meine Nervenenden ein Feedback, das sagt, hey, da ist ein Stuhl. Ja, und wenn das jede Millisekunde sagen würde, hey, du sitzt auf dem Stuhl, dann könnte mein Hirn ja gar nichts anderes mehr wahrnehmen. Deswegen muss man diesen Filter drinnen haben, damit ich es nur richtig mal einordnen konnte.
Genau, weil tatsächlich ist es so, dass gerade das, was wir, also eher so rationales Denken, logisch über Dinge nachdenken, das tun wir ja schon tatsächlich, aber das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Ja, das verbraucht fürchterlich viel Kalorien. Das ist ein relativ junger Task, den unser Gehirn später in der Evolution gelernt hat. Das funktioniert nicht effizient. Aus diesem Grund ist unser Gehirn, hat eben Filtermechanismen eingebaut, ja, und möchte verhindern, dass da zu viel Information in diesen Teil des Gehirns vordringt. Und das ist auch das Problem, warum denn unsere Datenprojekte, unsere KI-Projekte nicht in dieses, sehr häufig dann nicht in, bei unserem Gegenüber in diesem Bereich vordringt und wo wir dann auf Augenhöhe vernünftig diskutieren darüber können. Es gibt mehr Filterebenen, aber man kann es auf zwei wesentliche herunterbrechen. Die erste Filterebene findet im Stammhirn statt. Das Stammhirn ist zuständig für Reflexe wie Kämpfen, Flüchten, Todstellen. Ja. Das Stammhirn ist das älteste Teil unseres Gehirns. Und dieser Filtermechanismus kommt aus der Zeit, wie unsere Urahnen immer wieder mal vor dem Säbelzahntiger gestanden sind. Ja? Da war keine Zeit, an der Tafel Wahrscheinlichkeitsrechnung zu betreiben, welche Strategie denn die möglichst überlebensfähigste natürlich wäre. Da ging es eben darum, schnell zu entscheiden, um überlebensfähig zu sein.
Genau, das heißt, dein Entscheidungszeitraum, den du hattest, war zu kurz. Wenn du die Entscheidung hättest rational treffen wollen, wäre sie dir abgenommen worden, indem du durch irgendwas stirbst.
Genau, ja, das wäre nicht wünschenswert, logischerweise. Deswegen hat sich in unserem Gehirn einfach ein schnelleres Entscheidungsmechanismus durchgesetzt, der bedrohliche Informationen scannt. Und es kann tatsächlich auch so sein, dass genau dieser Mechanismus anspringt, wenn der Vertriebsmitarbeiter hört, du solltest jetzt besser dieses KI-Tool nutzen. Weil dann denkt sich das Gehirn vom Vertriebsmitarbeiter, das könnte bedrohlich sein. Und wie reagiert das Gehirn vom Vertriebsmitarbeiter? Das Gehirn vom Vertriebsmitarbeiter sagt, nein, da mache ich nicht mit, ist mir egal. Gefahr, rotes Lämpchen, Information wird aussortiert. Und wir reagieren mit Kämpfen, Flüchten, Todstellen. Wenn unsere Information, also unser KI-Tool, nicht als bedrohlich wahrgenommen wird, dann erreicht es die nächste Filterebene. Und die nächste Filterebene ist das limbische System. Das limbische System ist zuständig für Emotionen, für Entscheidungen treffen. Diese beiden Dinge zum Beispiel. Und das limbische System stellt jede Information, die da hereinkommt, die Frage, ist diese Information für mich relevant? Ja oder nein? Aha. Und was meint das limbische System damit? Emotionalisiert mich diese Information? Ja oder nein? Also wenn irgendwo in meinem Körper, in meinem Gehirn ein Funken, eine Emotion anspringt, dann merkt das Gehirn, okay, ja, oder das limbische System, ja, das könnte eine relevante Information sein. Lassen wir es doch in den heiligen Gral vor, wo wir dann logisch drüber nachdenken und tatsächlich uns auf Fachebene vernünftig drüber unterhalten können. Wie kann ich die Kommunikation rund um mein KI-Tool oder rund um meine Datenanwendung per se so gestalten, dass es genau in diesen heiligen Gral vordringen kann. Die erste Stufe ist Reframing. Ich muss schauen, dass mein Thema nicht bedrohlich wahrgenommen wird. Das zweite ist, ich muss mein KI-Tool auch in einen emotionalen Kontext setzen. Und the one and only way to do that ist, ich packe das in eine Geschichte. Was ist eine Geschichte? Eine Aneinanderreihung von Ereignissen. Ich erzähle eine Anekdote über meinen Early Adopter, Vertriebsmitarbeiter, der dieses Tool auch ausprobiert hat, ein bisschen widerwillig, aber der dann einen kleinen, wunderbaren Erfolg damit hatte. Und ja, lasse so mehr oder minder auch auf der Gefühlsebene zu, dass die Leute dieses Thema, mein Tool, meine Daten füllen können. Und das ist, warum wir Data Stories brauchen, weil wir diesen emotionalen Kontext brauchen, in dem wir unsere KI-Themen verpacken.
Ich habe ganz vieles davon irgendwo schon mal ohne diese tolle Begründung gehört. Und jetzt, wo du das so schön erklärt hast, ist es für mich so viel greifbarer geworden.
Bitte gern.
Geil, also, Entschuldigung, das ist mir jetzt rausgerutscht, aber geil. Also, ich habe verstanden, wir haben zwei Filter und wenn du vorher schon irgendwo, ich nenne es mal an diesen zwei Türstehern, ich reframe es jetzt mal in Türsteher, wenn du vorher an diesen beiden Türstehern schon nicht vorbeikommst mit deiner logischen Argumentation, weil es im ersten Moment bedrohlich wirkt, dann lässt der erste dich schon gar nicht vorbei und sagt, okay, du kommst jetzt in die Kampfecke, ich lasse jetzt hier alle Abwehrmechanismen draufgehen, dass ich dein KI-Projekt kille, indem ich mich wehre, ich dir die Informationen nicht gebe, was auch immer, das Ding muss weg, deine KI-Initiative muss weg, Ramp. So, und das zweite Ebene ist bei meinem Vertriebsmitarbeiter, okay, jetzt nimmt er wahr, okay, das ist nicht gefährlich, das heißt, ich bin am Stammhirn vorbeigerutscht, im limbischen System, wenn du jetzt mit irgendwas Zahlenbasierten kommst, was auch immer das ist, und es hat für mich keine Relevanz, löst keine Emotion aus, zum Beispiel beim Vertriebsmitarbeiter, kleines Klischee, da löst mehr Bonus und mehr Geld verdienen meistens Emotionen aus, und zwar positive. Ja. Oder mit weniger Arbeit mehr Geld verdienen, löst oft positive Emotionen aus. Ein bisschen Klischees, muss man das auch mal auspacken. Dann lässt der zweite Türsteher dich auch durch und sagt, los geht's. Und wenn du jetzt mit irgendwas Langweiligem kommst, er sagt, okay, es ist keine Gefahr, aber es ist super langweilig für mich, was mich nicht interessiert, was ihr jetzt am Produkt neu angemalt habt. Wie kann ich mehr verkaufen? Interessiert mich nicht. Dann musst du eben durch die zweite Tür und sagen, hey, das ist für dich drinnen, das, da wächst so eine Emotion, das ist cool, das passt. Und dann wird die Geschichte eben rund und du hast die Vertriebsmitarbeiterin, den Vertriebsmitarbeiter an Bord für dein Projekt, weil du eine Geschichte, die aus ihrem Alltag kommt, greifbar gemacht hast.
Ja, und da muss ich jetzt dennoch nur mal einhaken. Klischees sind okay in der ersten Annäherung, aber wir dürfen keine Geschichten über Klischees erzählen. Ja? Authentizität, und da sollten wir mal eine eigene Folge drüber machen, weil es ist ein total spannendes und riesiges Thema. Wir brauchen authentische Geschichten, die tatsächlich im Business-Alltag unter den Kollegen stattfinden können. Die Leute nehmen die Geschichte an, die Technologie an oder unser Narrativ, das wir ihnen mitgeben möchten, in dem Moment, wo wir von ihnen dann hören, ah ja, das kenne ich, das ist mir schon auch schon mal passiert oder ja, meinen Kollegen ist das auch schon mal passiert. Und da kommen wir mit Klischeegeschichten nicht weiter, da kommen wir auf der Ebene von Personas nicht weiter, weil Personas sind auch meistens nur Klischees. Es tut mir jetzt leid, allen, denen ich jetzt das Herz breche. Ich bin kein Fan von Personas.
Mir brichst du das Herz nicht damit.
Ja,
Gott sei Dank. Ich mag die auch nicht.
Ja, aber da ist tatsächlich so, dass wir eben auf möglichst authentische Geschichten runter müssen und möglichst detailreich über richtige Menschen sprechen. Und das gelingt uns und das erfahren die Leute bei uns in den Data Story Bootcamps erst zum Schluss. Oder sie erleben es dann zum Schluss, wenn sie durchgegangen sind, dass eigentlich wir Geschichten erzählen über unsere Testimonials, also über unsere Early Adopters. Jetzt wisst ihr es. Jetzt wisst ihr es alle. Tatsächlich ist es so, und das möchte ich euch auch noch mit auf den Weg geben, wenn ihr KI-Tools entwickelt, wie wählt ihr denn eure Early Adopters aus? Also eure Test-User, Beta-User, ja nicht Early Adopters. Ja, und die werden entweder, weiß nicht, nimmt man den DAO oder nimmt man besonders technologieaffine Menschen oder Leute, die gerade am Gang reinlaufen und sich nicht wehren können. Also da lade ich alle ein, sich strategisch zu überlegen, wer sind denn Leute im Unternehmen, auf die man hört, die glaubwürdig sind. Das sind die Leute, die ich, auch wenn sie meinem Projekt nicht positiv gegenüberstehen am Anfang, ja, das wären meine besten Beta-User, die ich als Testimonials nehme, um bei ihnen, bei meinen Kollegen für meine KI-Initiative, für mein Tool zu bekommen.
Also die Leute, die zum einen dann viel davon haben, weil dann reden sie gern drüber, aber zum anderen auch, wie du sagst, die glaubwürdig sind und denen man es abkauft. Und jetzt mal das Beispiel jetzt wieder, um nicht zu sehr in Klischees zu gehen, nicht so die zu technikaffinen, weil sonst vielleicht der Rest der Leute sagt, okay, ja, der macht ja eh immer die neuesten Sachen rum, das bin ich ja nicht. Das heißt wirklich jemanden aus dann zu nehmen, wo die Leute sagen, okay, wenn der das geschafft hat, dann kann ich das ja auch schaffen.
So ist es.
Cool. Klingt jetzt wieder einfacher, als es dann im Alltag wahrscheinlich oft ist, aber da fallen ja auch wir Datenexpertinnen und Experten manchmal in unsere alten Muster zurück und versuchen es dann vielleicht doch noch wieder mal mit Zahlen, Daten, Fakten vielleicht die Take-Home-Message ist, wenn wir mal wieder am limbischen System oder schon am Stammhirn abprallen mit unseren Projektvorschlägen, besinnt euch zurück auf diese Episode mit der Julia und schaut mal, wie ihr an den Türstehern vorbeikommt mit einer schönen Geschichte. Und ja, aber Julia, ich darf dich auch diesmal nicht ohne zwei kleine, aber du kennst es ja Gott sei Dank schon, deswegen können wir es ganz kurz machen. Oh Gott, ohne zwei kleine Ritualfragen entlassen. Julia, der letzte Ohrwurm, der bei dir herumgespukt ist.
Gott, okay. Es ist eine Dancefloor-Nummer, das ist Titi me pregunto von Bad Bunny. Keiner in unseren Breiten kennt Bad Bunny.
Sagt mir gar nichts.
Aber da kann ich auch noch, das ist auch eine Lehrstunde für Erwartungsmanagement, weil welcher erfolgshungrige Musiker, der kommerziell durchbrechen möchte, nimmt sich den Namen Bad Bunny. Wie soll ich sagen, da braucht man schon Eier für, dass man sich dafür... ja, genau. Ja. Bad Bunny ist der kommerziell erfolgreichste Künstler unserer Zeit. Ist ein lateinamerikanischer Popmusiker, der viel so Dancehall-Geschichten macht. Ja? Der aktuell wirklich kommerziell, also es ist Madonna, nur bei uns im deutschsprachigen Raum kennt ihn fast keiner. Ich habe da eine gewisse Affinität, weil ich habe eben in Spanien studiert und war länger in Argentinien und habe da, wie soll ich sagen, die lateinamerikanische Popkultur hat sich ein bisschen meine Seele eingeprägt. Und es ist einfach eine Tanzhodern, also kann man gut abschicken zu. Aber gleichzeitig ist der Bad Bunny so erfolgreich, weil er im Vergleich zu seinem Markt, zu dieser lateinamerikanischen Popmusik, ist immer sehr, wie soll ich sagen, schön gemacht. So wie diese ganzen schönheitsoperierten Damen und Herren. Genauso ist die Musik sehr getrimmt. Und der Bad Bunny ist deswegen so erfolgreich, weil er nimmt absichtlich alte, schlechte Mikrofone, um einfach anders zu klingen, um auch mehr Nähe herzustellen. Der hat so Zwischengeräusche, so Atemgeräusche, die jeder rausschneidet, die lässt er drinnen und da hat man wirklich das Gefühl, man steht neben dem. Plus, er weiß auch, wie in diesem Lied, die Timmy prägt, ich will es gar nicht zweit, aber dieses Lied, also das ist mir auch beim Checken mit den Mädels, ist mir das gekommen, habe ich wieder an die Arbeit gedacht, Julia selber schuld, aber eigentlich... ist es in diesem kurzen Lied, es geht um keine große Geschichte, es ist das übliche Macho-Thema, der lässt die Puppen tanzen und so weiter und so fort. Und hat aber dann doch auch, schafft auch wieder Authentizität und Nähe, indem er die Geschichte dieses Lieds erzählt, mit einem ganz einfachen Move, den nehme ich jetzt auch mit in das Data Story Bootcamp und in die Datengeschichten. Ja. Und was dieser Move ist, den erzähle ich aber nur den Leuten, die zu uns ins Bootcamp kommen.
Sehr schön. Also jetzt, wer noch nicht genug Gründe hatte, da hinzugehen, jetzt ist noch einer, nämlich das zu erfahren, was Bad Bunny so gut macht. Und liebe Julia, noch das Buch, das du uns empfehlen möchtest, das wir jetzt unbedingt demnächst mal lesen sollen.
Wir haben gerade einen kleinen Schaden daheim im Wohnzimmer gehabt und ich habe meine Bibliothek ausräumen und wieder einräumen müssen. Und ich liebe Bücher. Ich habe so viele tolle Bücher wieder entdeckt. Ich weiß gar nicht, was ich euch empfehlen soll. Ein Buch, das mich sehr bewegt und das auch... Es ist sehr wissenschaftlich, ein Stück weit, aber was mich bewegt, was so nichts mit Erwartungsmanagement zu tun hat, aber damit, wie wir indem wir unterschiedliche Fachbereiche verbinden, indem wir Ideen aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenbringen, wirklich Neues schaffen und uns wirklich Dinge voranbringen, genauso wie eben Data Storytelling. Der Geist von Data Storytelling bringt auch unterschiedliche Fachbereiche aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Das ist von Peter Burkey, das ist ein sehr renommierter Kulturhistoriker aus Großbritannien. Der hat geschrieben, Giganten der Gelehrsamkeit. Es ist ein bisschen ein sperriger Titel, aber es geht im Endeffekt, er sammelt so Biografien von diesen Universalgenies aus seit 1400 bis heute. Und ich habe das zu lesen begonnen, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie haben es die geschafft, dass die so viele unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen umfassen haben können? Die einfache Antwort ist, zu jeder wissenschaftlichen Disziplin hat es früher halt ein Buch gegeben, da war ich mal schneller mal der Profi gewesen. Ne? Und auf der anderen Seite weiß er...
Das ist eine erschreckend einfache Antwort. Damals war die Fachtiefe noch nicht so dramatisch wie heute, okay?
Ja, eben, also für alle, die vielleicht aus der Wissenschaft kommen jetzt, da sind ja doch einige aus der Bubble da, beschreibt er auch sehr gut, wie sie eigentlich diese ganzen wissenschaftlichen Disziplinen über die Jahrhunderte entwickelt haben. Und das habe ich total spannend gefunden, weil es gibt mir auch sehr viel mit darüber, wie schaffen wir, wir lernen so viel daraus eben auch, wie wir auch das Data Storytelling, die Kommunikation weiterdenken und uns mit anderen Fachbereichen verbinden werden in den nächsten Jahren. Das Buch hat eine große Vision ausgelöst, die in den nächsten Monaten Jahren sichtbar werden wird. Peter Burkey, Giganten der Gelehrsamkeit. Es lässt sich kurzweiliger, als der Titel klingt.
Ich wollte gerade sagen, also auch wenn der Titel jetzt etwas sperrig klingt, der Inhalt klingt sehr, sehr reizvoll. Und damit, liebe Julia, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen. Und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es bis hierhin ausgehalten haben mit uns beiden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, würdet mir einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr jetzt auf Folgen, Abonnieren oder wie auch immer das in dem Player heißt, in dem ihr es hört, draufklickt und auch demnächst wieder reinschaut. Wenn zu den Geschichten und Data Storytelling noch Fragen sind, die liebe Julia ist auf LinkedIn und ich darf sagen auch Top Voice dort. Also unbedingt ihr folgen, ihr Profil hin und sie teilt auch echt coolen Content, den ja ich gerne lese, was nicht jeder schafft. Und damit wünsche ich euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid.